Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wahrscheinlich haben Sie schon alle gemerkt, dass Sie Teilnehmer eines wissenschaftlichen Großversuchs sind. Es hängt zusammen mit dem Bankett gestern Abend und der Uhrzeit meines Vortrags. Unter diesen Versuchsbedingungen gilt es nämlich festzustellen, wie viele Menschen in der Lage sind, im Halbschlaf wie viele Informationen aufzunehmen und über das Ultra-Kurzzeitgedächtnis hinaus zu speichern. Nun, abgesehen von solchen Möglichkeiten eines Zweiges der Suggestopädie, hören wir in der Tat sehr viel in der allgemeinen Bildungsdiskussion über wie viel gelernt werden muss und was ja auch Hartmut von Hentig schon sagte. Wir hören auch etwas darüber, durch wen, das heißt durch wie viele Lehrer und Dozenten und mit Hilfe welcher Medien gelernt werden muss. Das Wozu des Lernens wird dagegen kaum diskutiert. Verständlicherweise, denn dieses Wozu, so wie es in der Ausbildung praktiziert wird, nämlich ein bestimmtes Soll an künstlich in Fächer eingeteilten Stoffgebieten zu erfüllen, das geht an der ja wohl allgemein akzeptierten Zielvorstellung jedes Lernens in der Tat vorbei. Dass eine Spezies sich im Leben, in der Welt besser zurechtfindet, das ist ja wohl eigentlich das Soll. Das Lernen soll dazu verhelfen, dass eine Spezies sich im Leben und in der Welt besser zurechtfindet. Sehr einfach. Wir aber, wir schaffen uns selbst und der menschlichen Gesellschaft offenbar immer größere Probleme. Und auch über das Wie des Lernens, um jetzt vom Wozu wegzukommen, auch das Wie des Lernens wurde ja eben schon bemerkt, also wie dieses Ziel am besten zu erreichen ist, auch darüber schweigen sich doch die meisten Verantwortlichen aus. Denn noch so gründliche Überlegungen zur Menge des Stoffs, zur Zahl der Bildungsstätten, zur Technik der eingesetzten Medien, die geben, weiß Gott, keine Garantie dafür, dass das Lernen auch wirklich stattfindet. Um mit unseren heutigen Problemen fertig zu werden, brauchen wir dringend neue Arten des Denkens und dafür neue Ansätze des Lernens. Und die lassen sich nicht losgelöst vom menschlichen Organismen, in dem ja das Denken stattfindet, nach irgendwelchen ideologischen oder kulturellen Vorgaben konstruieren. Wenn wir der heutigen Situation angemessene Denkhilfen und Lernformen entwickeln wollen, dann müssen wir uns an den anthropologischen Grundlagen orientieren und dürfen nicht gegen sie verstoßen. Sonst funktioniert das Ganze nicht, auch nicht bei noch so großem personellen und finanziellen Einsatz. Und so haben auch zum Beispiel die Gesamtschulen gegenüber dem klassischen Drei-Stufen-Modell keine neuen Lernformen und Inhalte aufzuweisen, sondern höchstens gewisse sozialpsychologische Erschwernisse abgebaut, wie es gerade jetzt in einer vergleichenden Diplomarbeit noch einmal anhand einer Systemuntersuchung bestätigt wurde. Deshalb dachte ich mir, dass wir uns als erstes vielleicht mal einige dieser anthropologischen, man könnte auch zum Teil sagen biogenen Grundlagen anschauen. Erstens ist es unter anderem ein fundamentales Naturgesetz, dass kein Lebewesen für sich allein existiert, nicht einmal ein Bakterium, sondern immer eingebettet in seine Umwelt, als Teil eines größeren Systems. Alle Lebewesen verwenden daher einen großen Teil ihrer Aktivität auf den Informationsaustausch mit ihrer Umwelt. Durch Wahrnehmungen chemischer und physikalischer Art und durch Rückwirkungen auf diese Wahrnehmung. Und das geschieht zum Teil auf sehr unterschiedliche Weise, auch beim Menschen. Denn je nach der Art dieser Umwelt laufen die Gehirnprozesse über ganz verschiedene Mechanismen ab und sie werden ebenso unterschiedlich verarbeitet. Im Laufe des Lebens erfolgt das Lernen grundsätzlich sogar in zwei großen Stufen. Zunächst einmal in Form eines anatomischen Lernens während einer kurzen Phase in der frühesten Kindheit, wobei sich die Gehirnzellen und ihre Vernetzungen, man könnte sagen die Hardware unseres Denkapparates, ausbildet. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Das ist etwas unglaublich Eigenartiges für ein Lebewesen, dass sozusagen seine Zellen, sein Körper auf Wahrnehmungen reagiert, sich teilt aufgrund von Wahrnehmungen, Verknüpfungen bildet. Das gibt es im ganzen späteren Leben nicht mehr. Das ist die eine Phase. Dann erfolgt das Lernen in einem darauf folgenden neurologischen Stadium, wo diese Hardware programmiert wird. Also durch Speichern, Assoziieren, Verarbeiten der später eintreffenden Wahrnehmungen. Das wäre sozusagen die Softwarephase, die dann das ganze Leben anhält, aber natürlich nicht weiter vererbt wird. Und auch da kann man dann wieder zwischen einer sogenannten Betriebssoftware, inzwischen sind Sie ja alle EDV-Fachleute, wie ich gehört habe, kann man also zwischen einer Betriebssoftware unterscheiden, das wären also die bedingten Reflexe, die Interpretation von Schlüsselreizen, der Sprachapparat und so weiter, und den mehr darauf aufgesetzten, bewusst aufgesetzten laufenden Programmen, die dann mit dieser Betriebssoftware und der Hardware arbeiten. Nun, wenn die ja grundsätzlich sehr sparsame Natur einen so komplizierten, stufenweisen Prozess entwickelt, hat das natürlich seinen Sinn. Ich sagte, prinzipiell hat das Lernen zum Ziel, dass ein Lebewesen die fluktuierenden Wahrnehmungen aus der Umgebung so interpretiert, dass es sich in dieser Umwelt möglichst gut zurechtfindet, dass es sein Verhalten entsprechend anpasst. Also der Sinn liegt eigentlich in einer Erhöhung der Überlebenschancen. Kein Wunder, dass damit der Lernvorgang zu einer der grundlegenden Wechselwirkungen überhaupt zählt, die sich zwischen einem Lebewesen und seiner Umwelt abspielen. Und jetzt werden Sie verstehen, dass es natürlich nicht ausbleiben kann, dass, wenn der Lernvorgang gestört ist, sofort auch die Beziehung dieses Lebewesens zu der es umgebenden Wirklichkeit gestört ist und umgekehrt. Und das ist ein Phänomen, das man eigentlich vom Schulkind bis zum höchsten politischen Entscheidungsträger beobachten kann. Dass das Lernen zum Beispiel unter Stress durch Denkblockaden gestört ist, das ist nicht etwa ein biologischer Programmierfehler, sondern es liegt ganz im Sinne der Natur. Eine feindliche Umwelt, die uns stresst, die soll ja gemieden werden, die soll nicht gelernt werden. Die beste Garantie dafür ist dann, dass ein effizientes Lernen immer nur beim Spiel mit seiner besonders hohen Motivation und durch die nur dort mögliche Kybernetik von Trial und Error erfolgt. Also dann, wenn ein Fehler machen nicht wehtut, da erfolgt Lernen. In einer feindlichen Atmosphäre oder unter Gefahr ist logischerweise alles drei nicht möglich. Erstens keine Entspannung, dadurch kein Spiel, dadurch kein effizientes Lernen. Höchstens ein Merken, aber kein Erfassen von Komplexität. Und eine solche Umwelt wird in der Tat nicht erlernt. Man versucht sie auch nicht zu verstehen, sondern man versucht sie eigentlich zu fliehen. Man versucht sie zu registrieren und dann zu fliehen. In vielen Fällen aber präsentiert uns nun ausgerechnet die Schule aufgrund ihrer Strukturen eine solche Umwelt und Mitwelt und zwingt uns ausgerechnet dort zu lernen. Darauf komme ich dann später nochmal zurück. Nun, die Folge ist klar, dass wir geprägt durch die ein vernetztes Denken kaum zulassenden Lernhemmungen der Schule zwar auch später über unzusammenhängende Details sehr gut Bescheid wissen, im Umgang mit komplexen Problemen aber weitgehend hilflos sind. Dazu eine kleine Folie. Ich habe Ihnen hier ein paar Begriffe herausgesucht, die in der Regionalplanung eine große Rolle spielen. Die brauchen Sie nicht lesen zu können jetzt. Es geht einfach darum, dass ich, ja, Sie werden auch gleich sehen, warum man sie nicht lesen braucht. Es sind einfach Begriffe wie Fremdenverkehr, Grünfläche, Erholungswert, Industriebelastung, Arbeitsplätze und so weiter. Nun, das Resultat, wir kennen die Dinge, mit denen wir zu tun haben, also die Straßen, die Häuser, Fahrzeuge, Fabriken, Gewerbegebiete, Arbeitslosenzahl, Bevölkerungsmigration, eben immer nur als Straßen, als Häuser, Fabriken, Flughäfen, Rohstoffe, Wälder und Menschen. Genauso wie auf diesem, man könnte sagen, Sachgebietskatalog aus der Regionalplanung. Und so sehen dann auch die Türschilder aus in den entsprechenden Behörden. Und dahinter sitzt dann jeweils ein Sachbearbeiter, der ist dafür kompetent. Und der schottet diese Kompetenz eifersüchtig gegen andere ab. Und deshalb glaubt er auch, dass nur er dieses Sachgebiet beurteilen kann. Er kann es am allerwenigsten. Denn in Wirklichkeit stehen die Dinge nicht allein wie hier, sondern sie bilden ein Netz von Rückkopplungen und verschachtelten Regelkreisen, wie es die nächste Folie zeigt. Jetzt sehen Sie, dass es nicht nötig war, die einzelnen Begriffe zu lesen. Denn die sind gar nicht so wichtig, die Details. Viel wichtiger ist, wie Dinge miteinander verbunden sind. Und erst in ihrer Verbindung mit den anderen Teilen des Systems erkennen wir überhaupt eine Systemkomponente in ihrer kybernetischen Funktion, also wie sie steuert, wie sie gesteuert wird. Wir erkennen sie dann erst in ihrer jeweiligen Rolle. Und was ist das für eine Rolle? Das ist die Rolle als Regler oder Messfühler oder Stauglied oder Nachschubgröße, um es mal mit so ein paar Begriffen der Regeltechnik auszudrücken. Diese Rolle der Einzeldinge ignorieren wir. Denn aus ihnen selbst geht diese Rolle ja nicht hervor. Wir können sie noch so genau studieren. Und deshalb kennen wir auch nicht den tatsächlichen Charakter und damit die wirklichen Risiken und Chancen eines aus solchen Dingen gebildeten jeweiligen Lebensraumes. Denn was Sie da stehen haben, letzten Endes, sind die wichtigsten Komponenten eines Lebensraumes. Also wir kennen nicht seine Stabilisierungstendenz. Wir kennen nicht seine Störanfälligkeit, sein Fließgleichgewicht, seine Außenabhängigkeit, seine Innenabhängigkeit, die Verschachtelung seiner Regelkreise oder das Optimum seiner Diversität. Kurz, wir erhalten ein sehr unterschiedliches Bild von der Wirklichkeit, je nachdem, ob wir uns auf die Details oder auf die Zusammenhänge konzentrieren, ob wir es so sehen oder so. Darf ich Sie nun bitten, Licht auszumachen? Dazu möchte ich Ihnen nämlich ein paar Dias zeigen. Und zwar, das erste Dia, zeige ich immer gerne symbolisch diese ganzen Zusammenhänge anhand dieses aus einzelnen Quadraten zusammengesetzten Gesichts des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Die Fixierung auf diese Quadrate, also auf die Details, wie sie in der Schule ja vielfach erfolgt, aktiviert nämlich nur ganz bestimmte Gehirnbereiche und lässt andere brachliegen, was auch jetzt bei Ihnen jetzt der Fall ist, was den Blick für das Ganze trübt und für ein besseres Verständnis der Wirklichkeit nicht viel bringt. Dazu muss man auf andere Hirnbereiche umschalten und muss die rechte Hirnhälfte aktivieren. Das wollen wir jetzt mal probieren. Darf ich Sie bitten, das Bild jetzt undeutlich zu stellen? Danke. Moment. So, lassen Sie es bitte mal so stehen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, wie die Relais geklappt sind. Plötzlich sah man etwas anderes. Und wir haben hier den paradoxen Fall, dass die Aussage eines Bildes erst dann deutlich herauskommt, wenn es unscharf wird. Wir können also noch so viele Quadrate auswendig lernen und ordnen. Über das System lernen wir nichts. Wir können sie messen, wir können ihren Grauwert bestimmen, wir können eine Tabelle dieser Grauwerte nach steigender Helligkeit anlegen, so macht man ja normalerweise die Doktorarbeiten. Für das Erkennen des Systems ist das die falsche wissenschaftliche Methode und die wird natürlich auch nicht richtiger, wenn man es mit besonderer Akribie betreibt. Darf ich Sie jetzt bitten, wieder deutlich zu stellen, das Bild? Das heißt nun nicht, dass man das Studium der Details nicht brauchen könnte. Für den Bau einer Maschine ist es genau das Richtige. Hier würden wir mit dem unscharfen Bild nicht weiterkommen. Die Maschine würde gar nicht funktionieren. Aber schon für den sinnvollen Einsatz dieser Maschinen in der Umwelt, da brauchen wir bereits das Muster des Systemzusammenhangs. Wir brauchen beides, nicht? Und dieses Muster erfassen wir nur, wenn wir uns auf eine höhere Ebene der Aggregation begeben, sodass sich eine Resonanz mit unserem eigenen Organismus, mit der Struktur eines lebensfähigen Systems einstellt, an der alleine wir die Wirkung unseres Tuns im größeren Zusammenhang bemessen können. Im Gehirn ist Folgendes passiert, wenn ich das einflechten darf. Jetzt geht die ganze Wahrnehmung auf ganz bestimmte Gehirnzellen, nämlich solche, die senkrechte und waagerechte Linien feststellen können und die Sprünge von Grauwerten registrieren. Da landet die ganze Information, damit ist sie weg, die ist weggeschnappt. Und erst wenn es undeutlich wird, wenn wir also die Grenzen verwischen, dass Übergänge stattfinden können, dann melden sich auf einmal andere Gehirnzellen. Das heißt, die, man könnte sagen, die Energieschwellen in diesen ganzen Wegen, in diesen Pfaden, für diese Gehirnzellen senken sich und nun kann die Information auf einmal dorthin laufen. Und in dem Moment erkennen sie ganz andere Dinge. Sie erkennen Kurven, sie erkennen Radien, sie erkennen etwa Proportionen zwischen Augen und Mund und so weiter. Nun, allerdings genügt es nicht, irgendwelche Daten eines Systems zu einem Grobmuster zusammenzustellen. Sie müssen natürlich auch das Wesentliche des Systems wiedergeben. Und dazu gibt es inzwischen geeignete Instrumentarien. Und damit komme ich zum Problem der richtigen Datenauswahl. Nehmen wir zu das Beispiel von Personaldaten. Hier habe ich zwei Personen. So. Hier habe ich zwei Personen. Person A und Person B. Können Sie es lesen? Ja. Also, Person A. Und zwar ist das eine, da komme ich mit zum Problem, wie gesagt, einer eventuell schiefen Datenauswahl. Und nehmen wir dazu das Beispiel hier, was ich hier gemacht habe, das ja durch unsere Volkszählungsdebatte in Deutschland sehr aktuell wurde. Person A ist also Vorsitzende eines linken Datenkomitees. Die Schweizer wissen, was das bedeutet. Das Studium an der HTL Winterthur hat er nach 3 Semestern abgebrochen. Er hat über 10 Wohnadressen. Die Ideale sind Lenin und Trotzki. Und er ist Mitglied im Vorstand der Kommunistischen Partei. Person B, Gefreiter in der Schweizer Armee, Stadtpräsident von Schaffhausen, Opernrezensent, Ideale sind Rodin und Beethoven, Verwaltungsrat der neuen Schauspiel AG. Gut, wenn Sie jetzt das vergleichen, dann sagen Sie sich, ja, Person A, ganz klar, ein sehr unzuverlässiger Zeitgenosse ist das, bisschen vorsichtig. Person B, ganz klar, ein etablierter Bürger, auf den kann man zählen. Und jetzt kommt das Interessante, das ist beides ein und derselbe. Es ist nämlich der Nationalrat Walter Bringolf. Ein Beispiel, was der Informatiker Herr Professor Zehnter von der Zürcher Universität mir einmal gegeben hat. Kurz, das bedeutet Folgendes. Wir können natürlich aus ein und dem, übrigens nicht etwa die, das ist nicht etwa links die Sturm- und Drangperiode der Jugend und rechts das reifere Alter, das war alles zum gleichen Zeitpunkt, gell? Also man kann aus den Daten natürlich etwas heraussuchen, was ein völlig schiefes Bild gibt, sozusagen beim Linken nur die Mundpartie mit dem linken Auge oder meinetwegen nur die Ohren und das rechte Auge, dann haben Sie auch, können Sie auch unscharf machen. Sie können dann sagen, gut, mit diesem Ding bringe ich was. Aber es ist nur ein Teil des Systems. Und dazu brauchen wir, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wirklich Hilfsmittel, Instrumentarien, die uns davor bewahren. Nun, damit plädiere ich, wir können wieder Licht machen, bitte, für eine Arbeitsweise in der Schule und Hochschule, die die Umwelt erstens nicht nur in ihren zu Fächern auseinandergerissenen Details sieht, sondern die die Fähigkeit vermittelt, sie in ihrer Ganzheit zu erkennen. Und dazu gibt es in der Tat konkrete Hilfen, die aber auch den Menschen in seiner Ganzheit sieht, nicht nur in der Intelligenz seines Geistes, sondern auch in der Intelligenz seiner Gefühle, seiner Glieder, seines Körpers. Denn auch die Zellen unserer Gewebe, unseres Fingers, unserer Augen sind intelligent. Diese Zellen zu vernachlässigen, hieße den Menschen in Richtung eines verbal abstrakten Monsters auszubilden, ihn durch Überbetonung einiger weniger Gehirnareale zu einem geistigen Krüppel zu machen. Nun, etwas ganz Ähnliches hat Ihnen auch unsere Folie mit den Sachgebieten vorhin gezeigt. Genau wie bei unserem Computerbild geht eben auch erst aus dem Wirkungsgefüge des Gesamtsystems die Rolle der Komponenten hervor, wie ich sagte, niemals aus ihnen selbst. Wenn wir aber die Rolle nicht kennen, dann werden wir auch bei noch so guter Schulung in den jeweiligen Fachbereichen nicht nur weiterhin durch falsche Entscheidungen Systemzusammenbrüche vorprogrammieren, sondern uns ist auch der Zugriff auf die vielen in einem vernetzten Denken steckenden Innovationen und Lösungsmöglichkeiten versperrt. Denn daraus ergeben sich ganz andere Möglichkeiten zu handeln, als wenn wir immer nur wie bei einer Maschine den Missstand aufsuchen, denken wir müssen den Missstand dort beseitigen, wo er ist. Das ist Symptombehandlung. Aber kennen wir die Vernetzung nicht, haben wir nur diese Möglichkeit. Angesichts der tatsächlichen Zusammenhänge ist es daher eine wesentliche Voraussetzung für eine zukunftsträchtige Umorientierung, dass wir uns in unserem Planen und Handeln von der Fixierung auf isolierte Einzelobjekte, Einzelbestimmungen, Einzelvorstöße, Einzelaspekte abwenden, auch wenn sie aus der ökologischen Ecke kommen. Und dass wir stattdessen damit beginnen, ganzheitlich vorzugehen. Zwar damit überlebensfähige, umweltangepasste Subsysteme aufzubauen, bis hin zu sogenannten Ökosystemen der Wirtschaft. Das sind Einheiten, die, weil sie im Systemzusammenhang durchdacht sind, dann später auch mit diesem Systemzusammenhang zurechtkommen. Doch das gehört natürlich bereits in die politische Strategie, aber Sie sehen, wie eng die mit dem Denken zusammenhängt. Wenn man nun von diesem gesellschaftspolitischen Ansatz oder präziser von diesem humanökologischen Ansatz aus an das Lernen und Denken herangeht, sieht man jedenfalls die Probleme zwangsweise von einer ganz anderen Ebene als etwa von der fächerorientierten Curricula-Forschung, von Stundenzahl, Prüfung und Leistungsbewertung. Es geht eigentlich um etwas viel Tieferliegendes. Es geht um das richtige Begreifen unserer Welt, der Realität, um das Erkennen ihrer Muster. Und da ist es wohl kein Geheimnis mehr, dass wir alle, das heißt unsere Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, aber auch der einzelne Mensch, seit etwa 20 Jahren immer weniger mit der Realität fertig werden und dies auch spüren. Es begann so mit dem Aufstand der 68er-Bewegung. Wir erleben, dass uns trotz der fast uneingeschränkten zugänglichen Daten- und Informationsfülle die Situation zunehmend aus der Hand gleitet, dass plötzlich Zwänge und Rückschläge entstehen, ohne dass wir die Zusammenhänge erkennen, geschweige denn sie in den Griff bekommen. Da das Bild, welches wir uns von der Wirklichkeit machen, aber zum großen Teil durch die Ausbildung vermittelt wird, ist es klar, dass ein Großteil unserer Schwierigkeiten, mit den komplexen Vorgängen in der heutigen Welt fertig zu werden, in den Lern- und Denkformen unserer Schulen und Universitäten liegt. Und das war der Ausgangspunkt für mein Institut, dass wir uns vor 15 Jahren dann intensiver mit dem zu beschäftigen begannen, was Lernen überhaupt ist. Nun, was ist es? Die Antwort ist nicht einfach. Der Lernvorgang selbst ist sehr komplex. Zum Lernen gehören Wahrnehmen, Speichern, Erkennen und Wiedererkennen, Einordnen, Verarbeiten, Vergleichen, Abrufen, Suchen, Finden, Behalten und Verstehen. Also eine ganz komplexe Sache, die keineswegs übrigens immer all diese Vorgänge vereinen muss. Und das tut sie auch selten. Also Lernen ist nicht gleich Lernen. Aber es ist immer, auch wenn es sich um ein bloßes Merken, um ein Auswendiglernen handelt, ein Prozess, in dem geistige, psychische und körperliche Vorgänge untrennbar miteinander verbunden sind. Verwoben auch mit Mitwelt und Umwelt. Ja, und hier bedeutet Gleichgewicht oder Gleichgewichtszustand nicht wie bei toter Materie Starrheit, sondern in lebenden Systemen bedeutet Gleichgewicht dynamische Anpassung an alle fünf Bereiche, also Körper, Seele, Geist, Mitwelt und Umwelt. Nun, das sind Dinge, die ich schon vor Jahren ausführlich in meinen Fernsehfilmen und Büchern behandelt habe. Es wäre jedenfalls ein gewaltiger Fortschritt, wenn man sich wenigstens an diese Quintessenz der Lernbiologie immer halten würde. Denn sie bedeutet schlicht, dass ein Lernen ohne Einbeziehung des Körpers, also des Gesamtorganismus, und ohne über ihn wiederum die Umwelt mit einzubeziehen, die Wechselwirkungen mit der Umwelt, dass ein solches Lernen widernatürlich ist und unökonomisch. Es dauert wahnsinnig lang. Und dass ein daraus entspringendes Handeln auch an den Systemzusammenhängen unserer Welt vorbeigehend wird. Nun, was zeigt die historische Entwicklung des schulischen Lernens? Sie zeigt das Gegenteil, dass nämlich die Einheit von Körper, Seele und Geist zunehmend ignoriert und das Lernen von der Wirklichkeit entfremdet wurde. Und wenn man sich an unseren Ausbildungsstätten umschaut, findet der Lernvorgang anstatt die natürlichen Voraussetzungen unseres Gehirns und unserer hormonellen und physiologischen Abläufe zu nutzen, also anstatt mit dem Organismus zu arbeiten, meist gegen ihn statt. So haben wir das Lernen tatsächlich von der Realität isoliert, pervertiert, zu einem abstrakt-verbalen Unikum degradiert und unsere Schulen in immer lernfeindlichere Konstellationen hineingetrieben. Und das Schlimme ist, dass auch im späteren Berufsleben dieses Missverständnis vom isolierten Intellekt fortdauert und weiterhin wichtige psychobiologische Grundbedingungen für unsere Gehirnfunktion missachtet, dass sie zum Teil sogar unterdrückt werden. Nun, während das, was die Schule eigentlich leisten könnte, ihr zurzeit leider immer noch nicht erlaubt ist, nämlich weniger Wissen zu vermitteln, was ohnehin rasch veraltet, also weniger einen bestimmten Wissenszustand anzustreben, als vielmehr eben das Umgehen mit dem Wissen, das Umgehen mit dem Gelernten, also Fähigkeiten und Fertigkeiten zu lernen, etwa die Fähigkeit, Wissen umzusetzen, zu bewerten, all das ist in diesem bestehenden, fächerorientierten Rahmen nur schwer. Und wenn es funktioniert, ist es immer die persönliche Initiative einzelner Lehrer gewesen, die es durchgesetzt hat, oft gegen die Schulordnung. Nun, diese Entwicklung möchte ich mit einigen Lichtbildern illustrieren. Darf ich nochmal dunkel haben? Jedenfalls nahm mit dem Auftreten der Schulen die Abtrennung der geistigen Fähigkeiten von den körperlichen immer stärker ihren Lauf. Die Beziehung des Organismus zur Umwelt, die Handhabung und Interpretation unseres sinnlichen Wahrnehmungsspektrums wurde auf das Empfindlichste gestört. Und auf diese Weise wurde dieses unvernetzte Denken natürlich zunächst zementiert und das mit der Realität vernetzte Denken vom ersten Schultag an ausgetrieben. Und ich zwar sage ich bewusst ausgetrieben, denn wir müssen es keineswegs als etwas uns Fremdes neu lernen. Wir müssten es eigentlich nur wiederentdecken. Es entspricht unserer innersten Natur, dieses vernetzte Denken. Dazu ein paar konkrete Beispiele. Wenn auf die Frage, oder vielleicht darf ich hier noch zu sagen, ich habe deshalb dieses Bild auch gewählt, wir haben eigentlich das Gelände verlassen und haben uns immer mehr auf Landkarten orientiert und haben natürlich nicht gemerkt, dass sich das Gelände längst verändert hat und handeln immer noch nach den Landkarten, die in unserem Kopf sind. Und dann wundern wir uns, dass wir uns in dem Gelände nicht zurechtfinden. Nun, wenn auf die Frage, das ist so ein Beispiel, was ich immer sehr gerne bringe, was ist ein Stuhl, wenn da ein Vorschulkind noch sagt, ein Stuhl ist, wenn man sich drauf setzen kann, dann wird dieses mit der Umwelt verflochtene Ding in der Schule sehr bald unter dem Begriff Möbelstück eingeordnet. In einem Haus wird es bald nicht mehr etwas sehen, worin man wohnen und leben kann und schlafen kann, wo die Mama ist, sondern das Haus wird zum Gebäude. Gelb, rot, blau ist dann nicht mehr eine Blume oder der Abendhimmel, sondern es ist eine Farbe. Und der Sommer ist nicht, wenn die Frösche quaken, wenn warmer Wind weht, wenn es nach Heu riecht, sondern der Sommer wird zur Jahreszeit. Und ein Frosch ist nicht etwa ein Bewohner eines Feuchtgebietes, eines Sumpfes, sondern der Frosch wird in die Familie der Ranidae eingeordnet, diese wiederum in die Ordnung der Anuro, die selbst wieder zur Klasse der Amphibien gehören, und da bleibt er dann, der Frosch, nicht? Der Zusammenhang, der verschwindet und es entsteht eine Art von Kreuzworträtselintelligenz. Damit meine ich, Begriffe werden durch andere Begriffe erklärt, statt durch die lebendige Wirklichkeit. Ich darf nochmal wiederholen, ein Stuhl ist, wenn man sich drauf setzen kann. Meine Damen und Herren, das ist etwas ganz Tolles. Das heißt, das Kind sieht den Stuhl mit anderen Menschen im Umwelt, in dynamischer Wechselwirkung mit der Umwelt. Ja, das können wir, das haben wir mal gekonnt. Nicht? Nun, was ist passiert? Die Abstraktion wurde von einem nützlichen Werkzeug zum Selbstzweck. Landkarten ersetzten das Gelände, es entstehen künstliche Begriffsgebäude, künstliche Fachdisziplinen. Und die treiben dann ihre eigenen Blüten. Während die Wurzeln des Intellekts, das zeige ich gleich noch, tief im körperlichen Organismus ankern. Die verdorren jedoch immer mehr. So wundert es nicht, wenn man das Verhältnis von Mensch und Umwelt in unserer Industriegesellschaft untersucht, dass sich fast automatisch eine immer größere Unfähigkeit breitmacht, die Realität in ihren wahren Zusammenhängen überhaupt noch zu erkennen. Denn diesem abgetrennten Intellekt begann mehr und mehr eine wichtige Kontrolle zu fehlen, die Steuerung durch die Wechselwirkungen mit unserem Körper und damit die Steuerung durch ein lebensfähiges System und seine darin wirkenden Grundgesetze. Ihnen sind wir zunehmend entfremdet und falsch eingesetzte Computer, Hightech oder Automatik tun dann das Ihre zu dieser Trennung. Obgleich uns die Einheit zwischen Geist und Körper durch die moderne Experimentalbiologie deutlicher denn je vor Augen geführt wurde. Auch Computer könnten wir ganz anders einsetzen, dass sie diese Einheit nicht zerstören. Nun, die wichtigsten Erkenntnisse dieser Experimentalbiologie möchte ich jetzt kurz subsumieren. Informationen, Gedanken, Erinnerungen spuken nicht in einer körperfreien geistigen Welt herum, sondern sie sind an die Aktivität körperlicher Gehirnzellen gebunden, die sie in materieller Form abspeichern und verarbeiten. Es sind auch körperliche Gehirnzellen, die ankommende Wahrnehmungen, etwa hier in dem Hypothalamusgebiet und in der Hypophyse, durch Aktivierung bestimmter Gehirnzellen, also Neuronen, in Gefühle wie Freude und Schmerz verwandeln. Es sind Gehirnzellen, die Hunger und Durst entstehen lassen und die auf elektrochemische Weise auch Erfolgserlebnisse vermitteln. Das kann man auch nachvollziehen im Experiment. Es sind Gehirnzellen, hier in etwa 5000-facher Vergrößerung, von denen aus über Billionen Nervenfasern die Stimulation der Sexualorgane, der Schilddrüse, der Verdauungsorgane erfolgt und von denen die Stressreaktion gesteuert wird und die auch wiederum die Auswirkungen dieser Reaktion über ein Netz von 500.000 Kilometern Fasern, die hat jeder bei uns im Kopf, 500.000 Kilometer Fasern, empfangen und an andere Gehirnzellen weitergeben. Hier sehen Sie die Elektronenrasteraufnahme vom Oberteil einer einzelnen Gehirnzelle, ungefähr 200.000 Mal vergrößert. Und darauf sehen Sie die Endpunkte von vielen Nervenfasern von anderen Gehirnzellen, die sich mit ihren Schaltknöpfen, den Synapsen, an diesen Zellkörper setzen und Impulse weiterleiten oder auch stoppen, je nachdem, welche von diesen Schaltern nun auf An- oder auf Aus stehen. Und da erfolgen dann die Gedankensperren, die Denkblockaden und Stress, wenn in Momenten der Gefahr statt langer Überlegungen lebensrettende Sofortreaktionen und damit die eingebahnten Reflexe für Flucht oder Angriff bevorzugt werden. Also wenn die auf Aus stehen, bedeutet das nicht. Und ausgerechnet unter Stress soll man also in einer Prüfung antworten, nicht wahr, statt dass man nun auf den Tisch springt und schreit, das wäre an und für sich die richtige Reaktion, aber dazu, das darf man ja nicht. Nun, alles, was in dieser geheimnisvollen Welt passiert, jetzt ungefähr 1 Million Vergrößerung, diese Synapsen, alles, was da passiert, erfolgt in ständiger Wechselwirkung mit Wahrnehmungen, Gedanken und Erinnerungen, die ja auch Wahrnehmungen sind. Und damit sind wir schon mitten in unserer Begründung, warum man den ganzen Organismus in den Lernvorgang einbeziehen muss, weil er dauernd mitspielt. Doch lassen Sie mich das noch etwas tiefer begründen und aufzeigen, wo das Ganze anfängt, nämlich dann, wenn wir das Licht der Welt erblicken. Und damit komme ich nochmal zu diesem ersten Lernphase, zu dem anatomischen Lernen. Der stärkste Bezug zwischen Umwelt, Organismus und Gehirn zeigt sich nämlich in den ersten Wochen nach der Geburt. Nur ein kleiner Teil des Gehirns bildet sich schon vorher aus, auf der Basis unserer Erbanlagen. Der größere Teil entsteht in dieser ersten Stufe, nämlich während der Säuglingszeit und in Wechselwirkung mit der Umwelt, natürlich auf der Basis der Erbanlagen. Sämtliche Wahrnehmungsimpulse, die ein Kind über das Auge, das Ohr, die Haut, den Geschmack, die Bewegung und so weiter empfängt, wandelt es in dieser Zeit in die Ausbildung weiterer Gehirnzellen um, in diesen ersten Monaten. Während gleichzeitig eine Unzahl neuer Verknüpfungen entsteht, die man also als feste Verdrahtung bezeichnen könnte. Praktisch jede Wahrnehmung über die Sinnesorgane unseres Organismus prägt so in irgendeiner Weise das Wachstum der Gehirnzellen und ihrer im Anfang noch spärlichen Verfaserungen. Zum Vergleich, hier links ein Ausschnitt zum Zeitpunkt der Geburt, daneben 3 Monate später und im rechten Bild nach 2 Jahren. Wir sehen also, die wichtigsten Verdrahtungen entstehen tatsächlich in den ersten Lebensmonaten. Nun, was entsteht da? Es entsteht praktisch ein inneres Abbild der jeweiligen äußeren Umwelt, in der sich der neue Erdenbürger ja später zurechtfinden muss. Je nachdem, was ihn umgibt. Und das kann so aussehen, wie es eben gehabt, oder so. Oder so. Einer der Gründe, weshalb jeder sein eigener Lerntyp ist. Jedenfalls ist dieses Grundmuster von Familie zu Familie und erst recht von Kulturkreis zu Kulturkreis verschieden. Das kindliche Gehirn empfängt in dieser ersten Zeit gleichsam als Hardware eine Art Orientierungsnetz, welches von der jeweiligen Umwelt fest eingeprägt wird. Leuten, die im gleichen Wohnblock leben, wohnen, den gleichen Beruf haben, das gleiche Alter, sind die Unterschiede ganz gewaltig von Kind zu Kind. Denken Sie nur an die Zeit, die einen, die holen das Kind immer rein, wenn Besuch kommt, nicht wahr, und lassen es sonst draußen stehen, und die anderen schieben es immer raus, wenn Besuch kommt. In dem Moment haben sie sofort ein anderes Grundmuster. Nun, der Zweck ist klar. Nur so, nämlich über die Sinne, also den Körper, kommt unser Gehirn automatisch zu einem wirklichkeitsnahen Grundmuster, und ohne dieses würden wir mit unserer Umwelt überhaupt nie in Kontakt treten können. Es wäre ja gar nichts da, was den Code von außen versteht. Nun, der Zweck ist klar. Nur so, nämlich über die Sinne, also den Körper, kommt unser Gehirn automatisch zu einem wirklichkeitsnahen Grundmuster. Und ohne dieses würden wir mit unserer Umwelt überhaupt nie in Kontakt treten können. Es wäre ja gar nichts da, was den Code von außen versteht. Deshalb prägt sich die ganze Geschichte ein und nun können wir kommunizieren. Durch diese, man könnte sagen, kybernetische Gestaltung unseres Denkapparates findet also die Umwelt in unserem Gehirn automatisch Assoziationsmöglichkeiten, und zwar in Mustern und natürlich nicht in Begriffslisten, so wie es etwa der holographischen Speicherung in den neuronalen Engrammen entspricht. Umgekehrt erkennt unser Gehirn sich auf diese Weise selbst in dieser Umwelt wieder. Und dadurch entstehen Vertrautheit und Verständnis zwischen Organismus und Umwelt. Wichtige Grundbedingungen des Lernens, des sich zurechtfindens in dieser Welt. Und so ist der Lernvorgang schon rein biologisch auf eine Atmosphäre der Vertrautheit, der Entspannung, des Sich-Wohlfühlens zugeschnitten. Also in einer Konstellation, die Freude verspricht, Lustgefühle, Erfolgserlebnisse, in der wir unbekümmert spielen und ausprobieren können. Da funktioniert er optimal. Auf eine solche Umwelt sollten wir neugierig sein, sie erforschen, uns in ihr zurechtfinden, sie erlernen. Um es nochmal zu wiederholen, eine Umwelt, die Gefahr ausstrahlt, Stresssignale, Angstsignale vermittelt, die soll verständlicherweise gemieden werden. Sie soll uns fremd werden, damit wir sie automatisch fliehen. Nun, was tun wir in völliger Verkennung solcher Grundtatsachen der Lernbiologie, der menschlichen Natur? Ausgerechnet den Unterricht, die Einführung in ein neues Gebiet, die Vermittlung von Wissen, die verknüpfen wir vielfach mit Angst, Stress, Frustration, Prestigekämpfen. Alles typische Lernkiller, unter denen wir mit gewaltigem Einsatz gegen den Organismus dann logischerweise nur ein lächerliches Lernergebnis erzielen. Was herauskommt, das ist ein wenig auswendig Gelerntes und Gemerktes, niemals aber ein begreifendes Erfassen von Zusammenhängen, das uns die einzig sinnvolle Aufgabe des Lernens erfüllen hilft, uns in der Wirklichkeit besser zurechtzufinden, sie zu meistern. Ganz zu schweigen von der sinnlosen Quälerei, die viele Menschen zu permanent Lerngeschädigten machen. Von Ausnahmen abgesehen, die kennen Sie alle, es gibt hervorragende Experimente auch an Privatschulen, auch an staatlichen Schulen, wie gesagt, wenn die Lehrer es tun. Von Ausnahmen abgesehen praktizieren wir immer noch eine lernfeindliche Schule, wie hier, mit, so wie sie aus der Sitzordnung ja der Klosterschulen mit ihrer körperfeindlichen Einstellung entstanden ist. Und so entsteht nur sehr schwer ein lernfreundliches Umfeld und erst recht kein realitätsbezogener Lernvorgang, der solche Grundkenntnisse berücksichtigt. Was wir brauchen, wäre ein Unterricht, der erstens wie beim Spiel mit dem ganzen Organismus arbeitet. Ich zeige jetzt lauter Antibilder, ja. Der zweitens alles Neue mit vertrauten Elementen einführt. Der drittens eine lernfreundliche, entspannte Atmosphäre schafft. Der viertens das Gefühl der Sicherheit gibt, statt zu verunsichern. Und der fünftens, hier ein Beispiel aus der Lehrlingsausbildung, der fünftens den Schüler motiviert, Interesse weckt und Erfolgserlebnis, Freude und Spaß einsetzt. Also die wichtigsten stressabbauenden Elemente. Und das gilt in der Schule wie in der Berufsausbildung und in der Erwachsenenbildung, denn hier gibt es keine Unterschiede, weil der Lernvorgang als grundlegender biologischer Prozess von der Geburt über die Schulzeit bis zum Alter immer der gleiche ist. Bitte wieder Licht. Nun, auch dass wir hier so sitzen, ist ja etwas Furchtbares. Die Kongressgebäude müssten ganz anders gestaltet werden. Man sollte sich an die alten Griechen erinnern. Da lag man mit den Hetären im Arm, nicht wahr, auf dem Boden und hat dann gelernt. Also, das ist nun. Nun, für mich liegt das Dilemma noch tiefer. Die Lernformen unserer Schulen und Universitäten, meine Damen und Herren, haben uns ja nicht nur der Wirklichkeit unseres Lebensraumes als komplexes System entfremdet, sondern man muss sagen, auch der Wirklichkeit unserer sozialen Beziehungen. Gerade dieses Abfragen müssen, das Zensieren müssen, trägt dazu bei, dass wir zum Einzelkämpfer erzogen werden. Nicht helfen, nicht vorsagen, nicht helfen lassen. Ja, was ist denn das? Ein lebensfeindliches Prinzip, das dem Gruppenwesen Mensch widerspricht, das uns zu einer nicht überlebensfähigen Spezies erzieht. Je länger die Schule dauert, desto tiefer rutschen wir in die Isolierung, in die Lebensuntüchtigkeit. Der Praxisschock wird immer größer. Die Freude am Helfen, am sinnvollen Tun müssen wir, da sie uns während der Ausbildung ausgetrieben wird, nun erst mühsam wiedererlernen. Oft ist es zu spät dazu. Man kann in der Wirtschaft einen steigenden Aufwand für innerbetriebliche Ausbildung feststellen, die das jetzt praktisch aus den Mitteln der Wirtschaft versucht, wieder zu retten, was dort kaputt gemacht wurde. Also, die Kinder anleiten zum Abschreiben, die Kinder anleiten zum Vorsagen, zum Helfen. In dem Moment, wo das frei ist, wird derjenige, dem vorgesagt wird, sehr schnell sagen, nee, ich probiere es jetzt mal alleine. Dann beginnt tatsächlich eine Art von gegenseitiger Unterstützung. Und man braucht gar keine Angst zu haben, dass dabei letzten Endes nur einer sozusagen die Aufgaben für die ganzen Klassen macht. Das ergibt sich automatisch, wenn man so will, aus kybernetischen Wechselwirkungen. Nun, ähnlich ist es mit anderen natürlichen Vorgängen. Zum Beispiel die Verkrampfung gegenüber dem Fehlermachen. Fehler ist, wie ich schon sagte, was sehr Natürliches. Und aus Fehlern lernen heißt nicht, ihn das nächste Mal vermeiden, sondern aus Fehler lernen heißt, ihn verstehen und einordnen lernen. Etwa warum es ein Fehler ist, wie weit er vom richtigen Tun abweicht und so weiter. Also, man sollte den Fehler als Orientierungshilfe nehmen, und das ist er in der Tat beim Lernen. In dem Moment wird der, der ihn begeht, aber zum Versager abgestempelt bei uns, statt zu jemand, der eine Orientierungshilfe nutzt. Frustration, Angst und Stress blockieren dann das Erkennen wie auch das weitere Lernen, das eben immer über Probieren lernt. Das haben wir selbst erlebt, bevor meine Kinder in der Schule, wir waren im Saarland, bevor die also Französisch hatten, konnten sie sich beim Urlaub in Südfrankreich sehr bald verständigen. Die haben fehlerfrei eingekauft, die haben Freunde gewonnen. Im nächsten Jahr, inzwischen hatten sie Französisch im Schulfach, war es damit aus. Blockiert, verkrampft, hilflos, brachten sie kein einziges Wort über die Lippen. Was war es? Angst vor dem Fehler. Nun, genauso geht es manchen Hochschulabsolventen, wenn sie als Mitarbeiter etwa in mein Institut stoßen. Sie leisten eher etwas auf fremden Gebieten, nämlich dort, wo sie Autodidakt sind, als in der Anwendung ihres eigenen erlernten speziellen Fachs. Die Angst vor dem Fehler ist auch später immer wieder ein Grund für Lernstörungen und Denkblockaden. Aber wir tun so, als ob es diese Verbindung zwischen Kopf und Bauch nicht gäbe. Dabei lassen sich gerade hormonelle, geistige Vorgänge überhaupt nicht voneinander trennen. Gefühle, Gespür, Intuition, Erfolgserlebnisse, Angst, Frustration, Freude, Schmerz, Sympathie, Antipathie, die spielen beim Denken und Erkennen eine genauso wesentliche Rolle wie etwa die logischen Gedankenverbindungen. Und beide finden ja auch in Gehirnzellen statt, von denen keine Sorte hochwertiger ist als die andere. Auch Gefühle finden in Gehirnzellen statt, auch Eindrücke, auch Intuition. Kann genauso sicher sein wie mancher logische Schluss, der uns ja auch in die Irre führen könnte. Nun, es ist also durchaus möglich, wenn wir den Gesamtmenschen einbeziehen, es ist durchaus möglich, etwa zur Einstimmung in den Umgang mit komplexen Systemen relativ abstrakte Inhalte zunächst sogar durch einen nichtverbalen Einstieg zu vermitteln. Etwa mit Musik, Formen und Farben, so wie ich das auch in meinen Managerseminaren gelegentlich mache, um möglichst viele Gehirnpartien anzusprechen. Und damit Sie einen Eindruck davon gewinnen, darf ich Sie auch jetzt mal bitten, für 2 Minuten ein dynamisches Klang- und Farbbild auf sich wirken zu lassen. Eine Wahrnehmung, die zwar in erster Linie unser Empfinden anspricht, die aber durchaus eine Menge mit vernetzten Systemen, mit Umwelt, mit Kybernetik und sogar mit Technik zu tun hat. Wir erkennen uns selbst in vertrauten Formen wieder, und das heißt, Wohlgefühl und Entspannung stellen sich ein. Nun, ich wollte auch mit dieser symbolhaften Vorführung eines vernetzten Systems und seiner Kriterien zeigen, wie man eben tatsächlich weitere Wahrnehmungsfelder im Gehirn ansprechen kann, die durch verbale Erklärungen nicht berührt werden. Und ich hoffe, dass auch bei Ihnen jetzt diese Partien im weiteren Verlauf meines Vortrags, wenn ich jetzt zum Schluss komme, etwas mitschwingen. Nun machen wir uns also Folgendes klar, dass unsere Denkbahnen nicht nur innerhalb der kognitiven Bereiche unserer Großhirnrinde verlaufen, sondern auch von diesen zu allen anderen Gehirnarealen, auch zu denen, über die etwa das vegetative System, die verschiedenen Hormondrüsen mit dem übrigen Organismus verbunden sind. Es dreht sich also um die Hypothalamusregion, um das limbische System, den Schläfenlappen, das Ammonshorn, um die Formatio reticularis, also das ist der in das Rückenmark übergehende Teil des Stammhirns. Also ganz bestimmte lokalisierbare Gehirnareale, die man sozusagen als Interface zum restlichen Organismus bezeichnen könnte. Und damit ist unser Gehirn keinesfalls ein isolierter Computer, sondern daraus sehen wir, dass er mit den ganzen Lebensfunktionen und Organen unseres Körpers in ständiger Rückkopplung steht. Über das Gehirn erfolgt die Stimulation der Sexualorgane, der Schilddrüse, der Verdauungsorgane und wird eben auch die Stressreaktion gesteuert. Wenn wir daher das geistige Arbeiten und die Lerninhalte über diese Interface-Regionen des Gehirns mit Freude, mit Erfolgserlebnis, mit lustvoller Anregung, Vertrautheit, Neugier, Spiel verbinden, in dem Moment setzen wir Lernhilfen ein, denen eben ganz konkrete Mechanismen zugrunde liegen. Und dass das immer geht, auch bei ganz abstrakten Themen, wollte ich Ihnen mit diesem kleinen Bild zeigen und habe ich auch unter anderem mit dem Medium Ausstellung zu zeigen versucht. Etwa in meinen Wanderausstellungen über vernetzte Systeme, wo hier Kinder spielen und auch Erwachsene, das ist gar kein Unterschied, wer da nun sich dafür interessiert, oder etwa auf der internationalen Gartenausstellung 83 in München über das Thema Mensch und Natur. Da war zum Beispiel der Schwerpunkt Selbstregulation, eine außerordentlich schwierig zu vermittelnde Sache. Und damit wollte ich unter anderem zeigen, dass man eben tatsächlich abstrakte Inhalte nicht nur mit Worten und Formeln, sondern auch durch visuelle und haptische Darstellungen begreifbar, das heißt über die Sinnesorgane erfahrbar machen kann. In dem Moment setzt Analogiebildung ein, Simulation und Mustererkennung. Aber im Unterricht setzen wir das kaum ein. Hier noch ein paar weitere Beispiele. Etwa ein Ökogarten, mit dem man spielen konnte. Übrigens sehr interessant, uns wurde gesagt dann von dem Umweltministerium, die das in Auftrag gegeben hat, da muss unbedingt eine Plexiglasplatte zum Abdecken. Die Kinder reißen das sofort ab. Sag ich, nein, wir machen das so schön, so zart, dass da eine Art von Tötungshemmung auftaucht. Das kennen Sie ja, nicht wahr? Wenn zwei Hunde kämpfen, der eine legt sich hin, bietet den Hals da, dann kann der andere nicht zubeißen. Ich sage, ich will das mal probieren. Und es hat tatsächlich funktioniert. Die haben die Platte angefertigt, wir haben sie aber nicht draufgelegt. Und dann war tatsächlich, das lief 9 Monate und es hat nachher vielleicht irgendeine Kleinigkeit mal gefehlt. Aber es sind 20.000 Schulkinder durchgegangen. Keiner hat es kaputt gemacht, weil es sich offen darstellte, weil es subtil war, weil es verletzlich war. Also auch ein ganz interessantes Experiment. Hier, das war der Bundespräsident Scheel noch, die waren so fasziniert von der Simulation eines vernetzten Systems, diese Kinder, die habe ich nicht weggekriegt, obwohl ich ihnen sagte, da ist der Bundespräsident, willst du nicht mal einen guten Tag sagen? Dann sagt er, ja, Moment, jetzt musst du noch 4 Punkte reingeben und das und das. Sag ich, hör mal, Bundespräsident, ja, ist okay, sagt er, ich spielte weiter. Oder hier, wo man Koppelung von verschiedenen Betrieben zeigen kann, was eigentlich ein Ökosystem der Wirtschaft ist, dass man also Abfälle dadurch beseitigt, dass man sie gar nicht erst entstehen lässt, beziehungsweise als Rohstoffe zu jemand anders liefert. Und wenn diese Fabriken nicht gekoppelt werden, dann steigt eben hier an der Elektronik, steigen die Kosten, Energieverbrauch steigt und so weiter. Also Kinder und auch Erwachsene können dann mal sehen, was eigentlich Verbundsysteme sind. Auch ein Begriff, der sehr schwierig zu erklären ist. Nun Durch das Einbeziehen optischer, haptischer, motorischer Elemente werden Informationen nicht weniger exakt, als sie uns in Formeln erscheinen, sondern im Gegenteil exakter und realitätsnäher gekoppelt. Sie müssen mit Motorik, Empfindung und visuellem Erleben gekoppelt werden und dann werden sie eben mit einem Teil der Realität gekoppelt. Und das gibt natürlich schon gleich wieder eine Resonanz zwischen diesem ganzen Grundmuster unseres Gehirns und der äußeren Umwelt, die ja dieses Grundmuster geprägt hat. Und damit werden diese Informationen automatisch weit besser verankert, besser verstanden, als wenn ein Lerninhalt isoliert eintrifft. Wenn man das macht in einer Art von Projektunterricht, Objektunterricht, dann lassen sich auf dieser Basis anschließend mit Leichtigkeit eine Fülle selbst abstrakter Details sozusagen saugend im Gehirn aufhängen und einordnen. Nach unseren Untersuchungen kann man so die Effizienz eines Unterrichts auf das 4- bis 5-fache erhöhen. Das heißt, einen dazu noch qualitativ besseren Lerneffekt in einem Viertel der Zeit erzielen. In der Ausbildung kommt es daher sehr darauf an, inwieweit wir auch die Querverdrahtungen unserer verschiedenen Gehirnareale und Wahrnehmungsfelder nutzen, so gerade wie hier etwa zwischen den verschiedenen Steuerungsfeldern der Bewegung, des Bildhaften, des Motorischen oder des Logischen Erfassens, zwischen Kleinhirn, Großhirnrinde und limbischem System. Dann darf ich wieder um Licht bitten. Nun, das heißt nichts anderes, meine Damen und Herren, als dass wir die Aufnahme von Information, auch wenn sie nur durch einen gelesenen Text erfolgt, durch die Art dieses Textes zu einem Ganzheitserlebnis machen sollten. Denn auch ein geschriebener Text kann ja schließlich mehr als nur abstrakte Worte zum Schwingen bringen. Wenn er intelligent gemacht ist, und das sollte man gerade von einem Schulbuch erwarten, von einem Schulbuchschreiber, dann kann ein Text ohne weiteres für den Lesenden sonst oft brachliegende Gehirnareale aktivieren, etwa im motorischen und haptischen Bereich. Die emotionalen Verarbeitungsfelder können angesprochen werden. Die Motivation, die Erzeugung eines lernfreundlichen Aha-Erlebnisses und so weiter. Und dazu einige Textbeispiele aus einer Fernsehserie, die unter dem Titel Lernen als Erlebnis im bayerischen Programm lief. So haben wir mal den einfachen Satz, die Mutter kocht in der Küche. Unter dem man ja durchaus etwas Bildhaftes sich vorstellen kann, haben wir dann ins Schulbuchdeutsch übersetzt. Er heißt dann etwas anders. Er heißt dann, der weibliche Elternteil ist im Begriff, die für die Nahrungszubereitungsmaßnahmen reservierte Raumeinheit im Sinne der entsprechend dafür vorgesehenen Arbeitsabläufe der Nutzung zuzuführen. Nun, es ist klar, dass diese Information, obwohl sie den gleichen Inhalt hat wie vorher, sich eigentlich nur an wenigen Wortbegriffen aufhängen kann, aber weder verarbeitet noch gespeichert wird. Ähnlich ist es mit folgendem authentischen Satz übrigens aus der Umweltpolitik. Da heißt es, zur Vermeidung dilatorischer Formelkompromisse fordert eine optimalisierte Umweltpolitik die Institutionalisierung rationaler Zielfindungsprozesse, die operational definierbar sind und divergierenden Zielen im Sinne praktikabler Konkordanz angepasst werden können. Das ist authentisch. Und wenn man diesen Satz, also aus einem Artikel eines Umweltjuristen, wenn man den jetzt übersetzt, dann heißt das lediglich Folgendes. Es heißt, damit es mit den Umweltgesetzen weitergeht, müssen erreichbare Ziele gefunden werden, die man mit bestehenden Zielen vereinbaren kann. Und das entpuppt sich dann aber als so trivial, dass man es auch ganz weglassen kann, nicht? Aber ich nehme... ich könnte mir denken, dass bei einer solchen Überarbeitung auch unsere Schulbücher beträchtlich dünner werden würden. Nun, im Gegensatz zu dieser Vorgehensweise ist es in unserer heutigen Ausbildung immer mehr Mode geworden, vielleicht weil es als wissenschaftlich gilt, die Realität und das eigene Erlebnis möglichst aus dem Lernstoff herauszuhalten, ihn sozusagen zu verakademisieren. Das ist ein Trend, der mit der Bildungsreform der 70er Jahre sogar noch verstärkt wurde. Nichts ist aber selbst für die wissenschaftliche Erkenntnis und erst recht natürlich für das darauf basierende Handeln problematischer als ein Loslösen des Lernens von der Realität. Die Abstraktion, zweifellos eine unserer wichtigsten intellektuellen Fähigkeiten, die wurde nicht als wichtige Technik des geistigen Arbeitens gelehrt, dass man sagt, du musst abstrahieren können, du musst konkretisieren können, üben wir das mal. Also eine Technik unter mehreren, etwa in Form der Synektik, sondern die Abstraktion wird ähnlich wie das Auswendiglernen, die Mnemotechnik, irgendwann zum Selbstzweck. Das Gehirn aber, unfähig in der bloßen Abstraktion allein sinnvoll zu operieren, wird zum bloßen Speicher theoretischer Formeln herabgewürdigt. Und diese Formeln bestimmen dann unser Handeln. Das können Sie immer wieder in der Zeitung lesen, was unsere Politiker sagen. Die Formeln bestimmen unser Handeln, nach ihnen gestalten wir heute unsere Umwelt, unsere Landschaften, Städte, Fabriken und Produkte. Und dann reden wir von Wirtschaftswachstum, Maximierung, Optimierung, von Toleranzgrenzen, von Emissionswerten und Katastrophenwahrscheinlichkeiten und manipulieren schön weiter an einem komplexen System unserer Welt herum, ohne wirklich etwas davon zu verstehen. Nun dazu ein Ausspruch eines amerikanischen Abgeordneten, den er 1980, also vor etwa 10 Jahren, sagte, ein Abgeordneter, der gleichzeitig der Häuptling der Oneida-Irokesen ist. Ich lese es Ihnen vor, selbstverständlich. Moment mal. Das wird immer, ach so, ich habe hier gar nicht weit genug aufgedreht eben die ganze Zeit. So, die Erde ist ein Organismus, heißt es da, in dem Pflanzen, Tiere und Menschen wie Zellen sind. Jede winzige Kleinigkeit in diesem Organismus hat seine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und nur wenn das stets in guter Harmonie übereinstimmt, dann lebt, blüht und gedeiht dieser Organismus. Der technische Zivilisationsmensch mit seiner zwanghaften Manie, Natürliches zu verdrängen, zu vermindern und zu zerstören, um es durch gigantisches Wachstum von Unnatürlichem zu ersetzen, hat eine fatale Ähnlichkeit mit Krebs. Seit eure Geisteskrankheit wuchert und wuchert, breiten sich ihre Folgen wie Metastasen über die Erde aus. Indianer sagen das seit mehr als 300 Jahren, man kann es nachlesen. Und dann kommt ein sehr bedeutender Satz. Aber wie sollte man einem Tumor begreiflich machen, dass gerade das, was er für einen großartigen Erfolg hält, in Wirklichkeit Selbstmord ist? Nun, genau das ist derzeit zum großen Teil meine Arbeit. Tumoren begreiflich zu machen, dass das, was wir für einen großartigen Erfolg halten, eben in Wirklichkeit Selbstmord ist. Und in der Tat, wenn wir glauben, dass sich die Erkenntnis unserer Welt und eine vernünftige Handhabung unserer Mittel, und damit komme ich noch einmal auf die Hauptzielvorstellung einer jeden Ausbildung zurück, dass die sich lediglich mit den Neuronenfeldern des kognitiv-logischen Bereichs unserer linken Gehirnhälfte bewerkstelligen ließe, ist ein absolutes Unding. Dass wir dazu auch die anderen Gehirnbereiche brauchen, warum hätten wir sie sonst, wird wohl auch immer mehr Menschen klar, außer unseren Kultusministern und Schulbehörden. Vielleicht kann ich hier ein wenig tun, nachdem ich in den neu gegründeten Beirat des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft berufen wurde. Aber die haben sich ja noch gar nicht klar gemacht, was sie sich da an Land gezogen haben mit mir. Nun, was wir anstreben müssen, ist also eindeutig, den Schwerpunkt des Unterrichts zu ändern. Weniger isoliertes Wissen eintrichten, um lediglich irgendwelchen aus den Fingern gesogenen Stoffanforderungen zu genügen, als vielmehr ein integrales Verstehen von Zusammenhängen zu erreichen, bei dem auch das bildhafte Erfassen der Wirklichkeit nicht zu kurz kommt. Und nur mit dem sind wir in der Lage, das Gelernte umzusetzen, die Wirklichkeit in ihrer realen Vernetzung zu verstehen und unsere großen Probleme zu meistern. Das alles gelingt nur, wenn wir das Zusammenspiel aller Glieder unseres Lebensraumes erkennen, wenn wir es nutzen und nicht tölpelhaft zerstören. Und dazu brauchen wir neben einem Grundwissen vor allem eine Schulung in Fähigkeiten. In der Fähigkeit, weiteres Wissen zu erlangen. Auch das muss man lernen, lernen wir auch nicht. Es flexibel zu halten, in der Fähigkeit zu abstrahieren, zu konkretisieren, Analogien zu bilden, im Vergleichen und Assoziieren, eine Schulung im Dokumentieren, dynamischen Lesen, in der Fähigkeit, Wirkungsgefüge zu erstellen, Systeme zu simulieren, Muster zu erkennen, um nur einiges zu nennen, was eigentlich Fächer sein sollten, was uns eine zukunftsträchtige Ausbildung vermitteln sollte. Denn warum arbeitet man nicht längst statt blutleerer Curricula solche aus, die dem Lernenden Einblicke in die Wirklichkeit geben, also Arbeitsbögen für einen Objektunterricht, einen Projektunterricht und in Kooperation mit Universitäten auch Projektstudien? Unterrichtsarten, wie ich sie schon für ein Field School College in Israel und den USA mitkonzipiert habe und was dort ganz außergewöhnliche Lernerfolge zeitigt. In den USA zum Beispiel gibt man in guten Highschools Schülerteams ja seit Jahren projektartige Aufgaben, die sie dazu motivieren, Informationen selbstständig hereinzuholen, außerhalb der Schule, sei es in Verwaltungen, in der freien Natur, in der Industrie, um so allein durch den Kontakt mit dem Leben Denkhemmungen zu überwinden, Analogien zu bilden, das Wissen vernetzt einzuordnen. Gerade beim Versuch, das Verhalten komplexer Systeme zu verstehen, der Wirtschaft, von Unternehmen, von Ländern. Da spielt uns ein bloßes Spezialwissen, ja selbst eine rein logische Denkweise, ob die übelsten Streiche. Denken Sie nur an die katastrophalen Ergebnisse unserer klassischen Entwicklungshilfe oder auch an die vielen misslungenen Maßnahmen der Sanierung unserer Wirtschaft, an die Überkapazitäten, die ins Desaster führen, an Technologien, die sich selbst ad absurdum führen, wie das Überschallflugzeug Concorde oder die Supertanker und eben auch die ganze Kernenergie. Und nicht zuletzt auch die schon grotesken Entwicklungen in unserer EG-Landwirtschaft. Dies nur, um einige Beispiele beim Namen zu nennen, die man natürlich im Einzelnen belegen kann. Ja, und jetzt kommt das Erstaunliche. All das war ja von hochdotierten Experten geplant worden. Auf der Grundlage genauer Daten und logischer Schlüsse, aber eben nicht im Zusammenhang, nicht als Teil eines lebendigen Ganzen. Und so können in sich perfekte Einzelkomponenten eines Systems im Zusammenspiel durchaus in ein Chaos führen. Ein interessantes Buch, was ich Ihnen empfehle, was mal ausnahmsweise nicht von mir ist, Charles Perrow, Normale Katastrophen, wo er zeigt, dass die Dinge tatsächlich schief gehen müssen und warum sie bei erhöhter Perfektion sogar noch leichter schief gehen. Je mehr Sicherheitseinrichtungen wir haben, je mehr Fehleranfälligkeit ist ja wieder geboten. Wir kommen also weg von der in der Natur üblichen Fehlerfreundlichkeit, auch hier. Fehler dürfen laufend passieren, sie werden korrigiert. Je weiter wir das, was wir Fortschritt nennen, treiben, umso weniger dürfen Fehler passieren. Aber sie passieren, da gibt es diese drei Gesetze von Murphy, nämlich alles, was schiefgehen kann, geht schief, ist das erste Gesetz. Das zweite Gesetz heißt, auch das, was nicht schiefgehen kann, geht schief. Und das dritte Gesetz, auch sehr interessant, heißt, wenn etwas, was eigentlich schiefgehen sollte, nicht schiefgegangen ist, wird man feststellen, es sei besser gewesen, es wäre schiefgegangen. Gut, soweit. Nun, so viel zu Perrow. Ich darf schließen, vernetztes Denken, meine Damen und Herren, brauchen wir heute mehr denn je. Eine durchgehende Umstülpung unseres Ansatzes in der Ausbildung ist nicht nur nötig, um die Welt besser zu verstehen. Sie würde auch, und das ist doch fabelhaft, sie würde auch das Lernen als solches erleichtern und im Hinblick auf seine sinnvolle Umsetzung weit effizienter machen. Wir könnten drastisch die Schul- und Universitätszeit verkürzen. Wenn wir beginnen, das Lernen neu zu lernen und seinen Wert nicht mehr im bloßen Notenspiegel zu sehen, nur dann und nicht mit guten Zensuren werden wir, wie Arthur Köstler sagt, uns die Zukunft geneigt machen und ihren wahrscheinlich sehr ungewohnten Problemen gegenüber gewappnet sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.